Willkommen zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit dem Co-Founder und CEO der Frontline Employee App Flip, Benedikt Ilk.
Also was ich getan habe, was sehr gut funktioniert hat, wir haben uns, als wir die Seed-Runde gemacht haben, quasi, wir holen uns immer einen Unternehmer, der eine Stufe über uns ist, mit ins Boot. Damit haben wir damals den Florian Buzin mit ins Boot, geholt, der Starface gegründet hat, der schon weit über 100 Mitarbeiter hatte, aber jetzt noch keine 5000. Ne? Also die Probleme, die wir hatten, waren irgendwie relatable, und da konnten wir viele Learnings ziehen.
Ja, heute mit dem Benedikt mal wieder einen etwas erfahreneren Founder mit 160 Mitarbeitern und inzwischen 30 Millionen Funding ist Flip gar nicht so klein mehr. Ich spreche mit Benedikt natürlich über das Produkt, die Mitarbeiter-App und wie sie sich darstellen. Irgendwie Stuffbase ist ja in Deutschland schon Unicorn geworden und Flip ist da noch nicht, aber auf einem guten Weg. Vielmehr gehen wir dann aber auch rein in die Erfahrung und die Learnings von Benedikt beim Aufbau so einer Firma. Das sind ja schon einige Phasen, die man durchläuft. Und wir sprechen über erste Investments und Angels und wie er die ausgesucht hat, wie die ihm geholfen haben, aber auch wie er sich dann weiterentwickelt hat mit über 100 Mitarbeitern, wie man als Founder sich da Hilfe holen kann und an welcher Stelle man sich selber weiterentwickelt. Und letzten Endes gucken wir ein bisschen Ausblick, wie eventuell eine mögliche US-Expansion Flip irgendwie auf die nächste Flughöhe bringen kann. Und last but not least darf man auch nicht vergessen, ein hervorragender Restaurant-Tipp ganz am Ende. Also stay tuned, viel Spaß, 45 Minuten geballte Founder-Learnings mit Benedikt Ilk von Flip und mit mir, Matthias Ernst.
Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
Hallo Benedikt, willkommen.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist. Benedikt, du machst ja mit Flip, ich muss Flip sagen, ne? GetFlip ist nur die Webseite, Flip ist die Firma, genau, und die App, ne? Genau. Für alle, die suchen wollen, GetFlip ist die Webseite, Flip ist die App. Du machst mit Flip eine sehr erfolgreiche Mitarbeiter-App, sage ich jetzt mal. Letzten Zahlen, glaube ich, letzte Funding-Runde 30 Millionen, 160 Mitarbeiter, um hier eine Größenordnung zu geben, gehen wir gleich drauf ein. Ist ein ordentliches Ding. Und ich freue mich drauf, da mehr von zu erfahren. Sag doch mal mit zwei Sätzen, wie du Flip beschreiben würdest.
Gute Frage. Wir bauen eine Mitarbeiter-App oder eine Super-App, die Frontline-Worker, also die operativen Mitarbeiter in der Firma vernetzt und zum ersten Mal quasi nah an die Firma ranbringt und zum ersten Mal digital mit einbindet, quasi connecting der unconnected, mehr oder weniger.
Das heißt, wir reden über so eine App, die insbesondere jetzt für Firmen interessant sind, wo nicht jeder an einem Schreibtisch mit einem Laptop oder Desktop-PC sitzt, sondern halt Lagermitarbeiter, Retail-Mitarbeiter auf der Fläche in Supermärkten, in Fashion-Stores und so weiter. Die Art von Mitarbeiter.
Exakt, genau. Also typische Kunden von uns sind im produzierenden Bereich, im Logistikbereich oder auch im Handel von einem Porsche bis zu einer Mahle, bis zu einer Rewe-Gruppe, solche Unternehmen, die im Endeffekt eine große Anzahl an operativen Mitarbeitern haben und denen wir helfen, quasi die zu erreichen, aber die auch richtig mit einzubinden eigentlich in die Firma.
Ja, und bevor du das gemacht hast, warst du 5 Jahre bei Porsche, glaube ich, und hast auch da anderen Podcasts zufolge so diese Erkenntnis gehabt, das läuft nicht, ja, also ist ein Riesenladen, aber nicht alle werden gleich mit Informationen versorgt oder fühlen sich da gleich einbezogen und hast dir dann gesagt, okay, das ist ein Problem, das werden auch andere Firmen haben, das will ich ändern. Sag mir doch mal kurz so, persönlich finde ich es immer spannend, so wie war dieser Moment? Also wo saßt du? Saßt du am Schreibtisch, am Zuhause, nachts um 12 mit einer Flasche Rotwein? Warum hast du gesagt, so fuck, irgendwie, das mache ich jetzt?
Ja, im Endeffekt, mir ist erst die Hybris klar geworden. Ne? Auf der einen Seite, du und ich, also wir White-Collar-Worker sind völlig überfrachtet mit Informationen, mit Notifications, mit keine Ahnung was. Wir laufen mit zwei Handys durch die Gegend, die meisten, bei den großen Konzernen. Und da ist mir erst klar geworden, wie groß der Need eigentlich ist. Und das war so, als ich also verglichen habe, im Endeffekt, wie anders eigentlich der Arbeitsalltag. Ne? So, ich war im Produktionsbereich dort auch angesiedelt, ne? Habe mich um Data Science Themen dort gekümmert und im Endeffekt, wo einem klar wird, ja, der Mitarbeiter auf der Fläche, der hat keine Firmen-E-Mail, der hat auch kein eigenes Telefon und also hat auch keinen festen PC-Arbeitsplatz, der hat vielleicht einen Terminal-Rechner, wenn er überhaupt noch weiß, wie er sich da anmelden kann, ne? Wenn er überhaupt Zugangsdaten überhaupt hat. Ne? Und ja. Als das mir so klar geworden ist, okay, wie groß der Unterschied eigentlich ist, wie arg sich das eigentlich unterscheidet, hat mich das eigentlich fast nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin oder heutigen Frau darüber gesprochen und sie hat auch diesen Riesenunterschied gesehen. Und auch mit meinem Co-Founder sehr eng mich da besprochen und dann eines Tages, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wann es war, aber für mich war das klar, das ist ein Problem, das gelöst werden muss. Und wir haben das auch einfach von vielen anderen Firmen gesehen und das war auch ein Problem, wo wir keine Lösung in Sicht hatten, wie man das überhaupt lösen kann. Also mit den marktgängigen Tools zu der Zeit. Und genau, deswegen haben wir dann Flip gegründet und ja.
So, und bevor wir jetzt weiter in die Geschichte von Flip reingehen, möchte ich noch andere alte Bekannte hier in den Podcast einbringen. Mit Flex Capital haben wir einen neuen Partner hier im Podcast und nicht nur als Werbepartner, sondern auch inhaltlich schon lange vertreten. In Folge 12 ist der Christoph Joost bei mir im Podcast und in Folge 107 der Peter Walitschek. Also wenn alles, was ich gleich an offiziell abgestimmten Text hier vortrage, euch interessiert, hört euch auch gerne die beiden Folgen an. Wir sind im Team auch Full Disclosure hier teilweise in Flex investiert. Insofern glaube ich, unser Commitment sehr klar. Was ist Flex jetzt für euch? Flex ist ein Private Equity Fund, der das Konzept von Private Equity völlig neu denkt. Ja. Also wenn ihr jetzt mit eurem Internet- oder Softwareunternehmen an einem Punkt steht, wo ihr die Entscheidung treffen müsst, verkaufe ich einen Teil der Firma oder will ich einfach die Firma auf die nächste Stufe bringen, dann ist Flex Capital für euch da. Denn Flex Capital tritt genau da in Aktion, wo traditionelle Kapitalgeber an ihre Grenzen stoßen. Warum? Ja, weil Flex Capital nicht nur Geldgeber sind, sie sind Wegbereiter, denn sämtliche Partner und die Mehrzahl der Investoren hinter dem Fund sind SoftwareunternehmerInnen, die dein Business verstehen und entscheidend bei den nächsten Wachstumsschritten unterstützen können. Das heißt, mit Flex erhältst du nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern einen ganzen Satz von operativen Werkzeugen und ein Expertenteam, das darauf spezialisiert ist, Unternehmen zu professionalisieren und gleichzeitig deren Effizienz, Profitabilität und den Marktwert zu steigern. Mit Flex Capital an deiner Seite kannst du erstens als Unternehmen dein privates finanzielles Risiko deutlich reduzieren. Zweitens dein Unternehmen von einem EBITDA von 1 Million Euro zu 10 Millionen Euro und darüber hinaus skalieren. Und drittens den Grundstein für deinen nächsten großen Exit legen. Unterstützt dabei von einem Team, das den Weg bereits schon mal gegangen ist. Bereit für den nächsten Schritt? Dann besucht die Kollegen auf flex.capital, das ist flex.capital und entdeckt, wie Flex Capital mit euch gemeinsam euer Unternehmen auf das nächste Level bringen kann.
Ich bin wir haben ja einen eurer, sagen wir mal, Mitbewerber mit Staffbase auch schon auf dem Summit gehabt, auch dieses Jahr wieder auf dem Summit mit Staffbase, ja. Die machen ja was Ähnliches und ich glaube, da war immer so, das böse Wort war so Intranet, ja, so viel machen wir jetzt mal Intranet mobil, ist so eine Erklärmöglichkeit. Stimmt ja in dem Fall nicht, weil ja Leute, die keinen Zugang haben zu einem PC, also ne, Frontline-Mitarbeiter hätten auch nie Zugang zum Intranet gehabt, ja. Und ich glaube aber, Intranet ist so, als ich jung war, da gab es halt Intranet in den Konzernen und es hat ja aber auch nie richtig funktioniert. Wir wollten so cool sein, als das Internet aufkam, wollten die Firmen ja irgendwie cool sein und mitmachen, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Und jetzt diese Mitarbeiter-Apps, die scheinen ja zu funktionieren. Und eine Hypothese, die ich jetzt habe von dem, was ich verstanden habe, ist, dass ihr ja gar nicht so sehr eine eigene App baut, sondern eigentlich eine Art Shell, ja, in der ihr dann Content reinbringt, den die Firmen eh schon benutzen. Ihr habt irgendwelche Zeiterfassungstools, ihr habt irgendwelche Arbeitspläne und so, die sie vorher auch schon hatten, die dann vielleicht vorher irgendwo ausgedruckt hingen, die pusht ihr dann halt in die App rein und baut so über APIs, baukastenmäßig die App für jeden Kunden zusammen. Und die Mitarbeiter finden sich dann aber wahrscheinlich relativ schnell da drin auch wieder zurecht.
Genau, ich glaube, also das ist die eine Komponente. Der Mitarbeiter hat alles, was er braucht für den Arbeitsalltag, von unserem besten von morgens bis abends.
Was ist denn das? Gib mir noch mal ein paar Beispiele. Also was braucht so ein Mitarbeiter?
Also das sind die klassischen Unternehmensinformationen. Das ist, dass ich austauschen kann mit seinen Kollegen, quasi so ein bisschen WhatsApp-ähnlicher Chat. Aber das ist zum Beispiel genau die Schichtplanung oder Urlaubsbuchung, Gehaltsabrechnung und solche Sachen. Das ist simpel, also sehr, sehr einfach zugänglich. Und auf der anderen Seite, du gesagt, ich stimme dir zu mit dem Punkt, Intranets sind schwierig. Das ist, glaube ich, auch diese... Das ist auch diese im Endeffekt ein bisschen diese Desktop-Perspektive, ne? Also du machst deinen Rechner an und jetzt sollst du dir quasi Informationen aus der Kommunikationsabteilung so mehr oder weniger durchlesen, wenn du eigentlich, keine Ahnung, 5 Meetings hast und etc. Das ist auf der einen Seite schwierig, auf der anderen dann den Fokus für halt die richtigen Informationen zu behalten, glaube ich, aus. Deswegen haben Intranets in der Vergangenheit auch nie funktioniert und haben auch einfach auch heute noch sehr geringe Nutzungsraten, ne?
Ja.
Und der andere Punkt ist der mobile Fokus, ne? Also wir sehen die ganze Sache so, dass es dir im Endeffekt, es muss dir helfen, es muss dein Leben einfacher machen. Und wenn es das tut, dann nutzt es auch gerne. Und das ist gerade dieser mobile Part, glaube ich, der, wir sind eine mobile Gesellschaft. Die Internetzugriffe aus den mobilen Geräten nehmen massiv zu. Ne? Also es gibt ganze Gesellschaften, die den Computer nicht mehr kennen, sondern die mobile first sind. Und da geht es auch in der Richtung hin. Also
sicherlich auch ein Timing-Aspekt, ne? Weil also einerseits sagst du, die Frontline-Mitarbeiter haben kein Firmenhandy, ja, aber was ja hilft, ist, jeder hat ein Handy, ne? Also es gibt ja wirklich fast niemand mehr, der kein Handy hat. Und inzwischen, das war vor 5 Jahren, als ihr gestartet seid, bestimmt auch noch anders, inzwischen hat auch jeder eigentlich ausreichend Daten. Menge, ja, und auch Bandbreite, so relativ egal, wo du bist, ja, und selbst bis in irgendwelche Produktionshallen rein und so funktioniert das ja eigentlich inzwischen ganz gut, ja, du kriegst irgendwie ein Android-Handy, kriegst du für ein Apple und ein Ei im Zweifel, ja, und irgendwie einen Vertrag oder zumindest auch Prepaid, so dass sich halt auch jeder diesen Zugang halt dann auch leistet, ja, und jetzt kannst du halt Diamond Dash irgendwie in der S-Bahn spielen, ja, also man sieht ja, wie dieses Daddeln, also sobald ich 5 Minuten Zeit habe, greife ich ja nach dem Handy und ich glaube, LinkedIn ist so ein Beispiel, womit man sehr viel Zeit verbringen kann. Aber ich könnte mir vorstellen, bei euch ist dann halt auch einfach, okay, ich habe vielleicht dann auch zwischendurch mal Zeit an der Kasse. Ja, gestern bin ich an so einem MacPaper vorbeigegangen, stand die Kassiererin vor dem Laden, hat geraucht, weil einfach keine Kundschaft mehr da war. Ja, ich auch gedacht, so geil. Aber ja, es gibt bestimmt Momente, wo du dann auch mal irgendwie Pause hast oder einen Moment, wo nichts passiert und dann guckst du halt in dein Handy rein und schreiben die Mitarbeiter dann in Flip einfach anderen Mitarbeitern oder beschweren sie sich irgendwie beim Chef oder was passiert da so?
Alles Mögliche. Also tauschen sich mit Kollegen aus, aber beschweren sich beim Chef über Prozesse, die nicht richtig laufen, bis zu haben Ideen. Ne? Also wir haben Kunden, die extrem gutes Ideenmanagement damit auch machen. Also zum Beispiel Rossmann ist ein gutes Beispiel, die unfassbar starken Innovationstreiber damit gefunden haben. Quasi Mitarbeiter direkt Ideen etc. ans Management melden können und so, und das Management natürlich auch näher ranrückt an die Mitarbeiter auf der Fläche. und, und auf einmal den Kunden. Ne? Also das sind nicht fünf Ebenen dazwischen, die weitergeben, was der Kunde eigentlich denkt, sondern das kann der Mitarbeiter von der Fläche im Laden kann direkt quasi direkt seine Idee, was man denn besser machen könnte, weitergeben. Und das bringt das Unternehmen einfach und die Organisation auch zusammen. Ne? Das ist sehr, sehr spannend und da liegt ein sehr, sehr großer Wert drin. Ne?
Finde ich, ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Rossmann kann man sich ja vorstellen, kennt jeder und ich weiß nicht, was die haben, 2000, 2500 Filialen so. Ja, also es sind ja einfach, das ist ja nicht so eine Firma mit 20.000 Mitarbeitern irgendwie wie so ein Siemens-Stadtteil irgendwo irgendwie in Nürnberg oder Paderborn, sondern das ist ja komplett verteilt, ja. Und also rein physisch ist ja da auch die Geschäftsführung sehr weit weg von den einzelnen Läden. Und dann in den einzelnen Läden hast du dann immer nochmal wieder irgendwie ein Leiter, Filialleiter oder Filialleiterin und dann halt irgendwie verschiedene Leute. Und wenn du diese Daten, also die haben ja wahrscheinlich wenig Austausch unter den Filialen und treffen sich irgendwo mal irgendwie auf irgendeinem Kegelabend oder so, aber wenn du diese Daten zusammenkriegst, sind ja auch relativ viele Daten. Habt ihr da dann noch einen Analyse-Layer? Also kann man das dann irgendwie auch noch sinnvoll durchforsten, weil wenn jetzt, sage ich mal, 2000 Läden mit 20 Leuten irgendwie da 40.000 Mitarbeiter irgendwie posten, heute ist zu warm hier im Laden, können wir die Klimaanlage anmachen, gibt es dann irgendwann sowas, dass ihr sagt, okay, das ist jetzt ein Thema, das kam 1000-mal hoch und ist deswegen ultra relevant, weil während andere Sachen halt einfach nur 5-mal hochkommen und dann würde ich das ja als Geschäftsführung eher priorisieren wollen.
Ja, also viele von unseren Kunden machen so ein Upvoting von Themen, ne? Dadurch siehst du natürlich als Management, wie relevant gewisse Themen sind und kannst da natürlich darauf reagieren. Und das führt aber dazu, dass halt der Prozess, also zum Beispiel in so Retailern hast du so Vertriebssteuerungen quasi, die für so Prozesse in den Läden zuständig sind. Das hat davor wäre Wochen, also da dauern Änderungen Wochen oder mehrere Monate, bis überhaupt das Thema auch zur Vertriebssteuerung kommt. Inzwischen kann das wenige Minuten dauern. Ne? Und das ist natürlich ein riesen Wettbewerbsvorteil, weil du kannst, erstens kriegst du den Input massiv schneller, aber du kannst auch natürlich die Änderungen massiv schneller kommunizieren und durchführen. Ne? Und das, also sehen wir gerade im Retail-Bereich, ist das ein sehr großes Thema. Und was du auch angesprochen hast, ist, wie sind die Leute eigentlich untereinander vernetzt? Ne? Also was du oft in den Retail-Bereichen siehst, die haben viele Filialen. Ich glaube, Rossmann hat zum Beispiel 2300 Filialen, glaube ich, in Deutschland. Ich glaube, stand letztes Jahr. Und das sind davor einzelne Filialen mit einem Eigenleben. Die Verwaltungen probieren meistens, geben sich viel Mühe, die Mitarbeiter mit einzubinden, aber das ist doch die Distanz natürlich sehr, sehr schwierig. Und dadurch, dass sie jetzt darüber vernetzt sind, wachsen die auch zusammen und haben wir sehr, sehr gutes Feedback zu bekommen. Und da kriegen wir oft von den Retailern, die sagen, also von vielen Retailern, die sagen, ja, okay, zum ersten Mal fühlen wir uns als eine Firma auch, obwohl wir nur eine kleine Filiale am letzten Ende von Deutschland sind und fühlen sich plötzlich damit richtig mit eingebunden. Und das ist schon eine coole Sache. Das gibt einem, das motiviert auch einen sehr, muss man sagen. Also
ja, glaube ich, auch schon ein paar ganz nice Brands, die ihr da jetzt als Kunden habt. Ja, das sind ja keine kleinen Firmen, das sind ja schon die bekannteren Marken. Und wenn das dann bei denen dann auch funktioniert, ja, also inhaltlich, und die sagen, ich habe hier richtig Mehrwert, kann ich mir vorstellen, dann seid ihr jetzt in der sehr, sehr coolen Phase, wo man sagt, okay, dann muss das Produkt ja eigentlich zu mehr Firmen raus, ja, also an mehr Kunden ran, weil ich habe coole Kunden, die sind happy, also let's go. Bevor wir da jetzt reingehen, wie ihr weiter wächst, lass nochmal ein bisschen an den Anfang gehen, weil wenn du dann so ein Rossmann drauf hast auf der Webseite oder auch ein Porsche oder Male, das ist halt cool, ja, aber wie seid ihr da hingekommen? Ja? Also jetzt seid ihr auf einer gewissen Größe, aber was war der erste Kunde, den ihr gewinnen konntet und wie hat das funktioniert?
Der allererste, die Frage ist, wie viel Zeit haben wir? da gibt's natürlich mehrere Phasen und abhängig von der Zeit vereinfache ich das oder gehe da tiefer rein, aber wir haben eigentlich angefangen mit einer Apothekenkette. von jemand Bekannten, den wir kannten, um das Produkt auszuprobieren, und mit einem Finanzdienstleister, der hier auch in der Stadt war, die bereit waren, das Produkt einfach zu testen und mit uns.
Ja. Also quasi ein bisschen Family and Friends, ja, um so den ersten Test zu machen. In Stuttgart muss man sagen, oder? Ihr seid ursprünglich in Stuttgart gestartet,
ne? Ursprünglich in Stuttgart. Wir sind jetzt heute in Stuttgart, Berlin, Köln und London. Also jetzt ein bisschen verteilter. Aber unser Headquarter ist immer noch in Stuttgart, genau.
Ja. Genau. Okay, also habt ihr ein bisschen Family and Friends. Was war so der erste, sag ich mal, echte Kunde, externe Kunde, so den ihr vorher nicht hattet, wo ihr hingegangen seid und das Ding gepitcht habt und die haben's geglaubt und genommen?
Ja, das war schon Kunde 2 im Endeffekt. Also das war schon dieses Versicherungsunternehmen, das so die im Endeffekt den Case haben, dass Versicherungsvertreter durch die Gegend laufen und auch die mobil unterwegs sind. Und das war schon, wir sind relativ schnell da an den ersten richtigen Kunden gekommen, was uns sehr geholfen hat, auch zu verstehen. Also erstmal, also wie baut man das Ganze auf, und auch das Feedback von den Nutzern, ne? Was funktioniert nicht, was brauchen die noch? Und von da an sind wir eigentlich stetig mit den Kunden quasi mitgewachsen, auch mit den Bedarfen, mit den Features. Im Endeffekt, wir probieren sehr, sehr stark darauf zu hören, was der Mitarbeiter will von der Fläche. Mhm. Weil wenn wir das genau treffen, dann haben wir eine hohe Nutzungsrate, ne? Und das ist das, was wir eigentlich den Kunden nachher anbieten. Wir nennen das in 3 Phasen. Das erste ist, die Mitarbeiter zu erreichen, dann die Mitarbeiter zu engagen und das dritte, sie zu transformieren. Und das ist das, was wir tun. Ne?
Die ersten beiden verstehe ich. Transformieren wäre jetzt bei mir im Kopf die Frage, wohin? Also von wo nach wo transformieren die?
In der digitalen Transformation der HR-Welt quasi, genau.
Ja. Okay, ja. Also dass sie sozusagen digital angebunden sind und sozusagen damit dann einfach einheitlicher in die Firma reinpassen. Okay.
Genau.
Ich habe bisher nicht viel rausgefunden über euer Pricing-Modell. Also auf der Webseite steht es ja auch nicht drauf und in dem Podcast sagst du es immer, es ist immer highly individuell und so, aber jetzt nehmen wir doch mal, sagen wir mal, ich bin eine Supermarktkette, ja, und habe nur 100 Stores und nicht 2000, ja, und ja, halt 1000 Mitarbeiter und die würde ich auch gerne irgendwie, wie würde ich denn dann mit euch darüber diskutieren?
Wir haben für die verschiedenen größten Segmente verschiedenes Pricing, ne? Abhängig von der Größe und Anzahl der Mitarbeiter, auch von der Komplexität des Unternehmens, da leitet sich im Endeffekt auch von den Feature und Funktionen, die du haben möchtest, leitet sich bei uns das Pricing auch ab. Im Endeffekt ist das aufgeteilt in verschiedenste Module, und im Endeffekt in Größenskalierungen und Industrieskalierungen und damit wird das Pricing quasi definiert, ja.
Aber hast du da so einen groben Richtwert? Willst du am Ende irgendwie 4 € pro Mitarbeiter pro Monat haben oder so Pi mal Daumen? Wo geht da die Reise hin? Was ist auch die Zahlungsbereitschaft von so Unternehmen für letzten Endes jetzt? Es ist ja ein bisschen Kommunikation, schnellere Kommunikation, bessere Einbindung von Mitarbeitern. Das sind ja nicht so, sind jetzt keine Sales KPIs. Ich kann da nicht sofort irgendwie erhöhten Umsatz dran machen. Ja, vielleicht könnt ihr irgendwie Mitarbeiterzufriedenheit messen, vielleicht könnt ihr Retention messen. Aber wie bewertet am Ende jetzt einer eurer Kunden, ob das ein guter Return on Investment ist?
Wir haben schon einen sehr starken Impact auf Retention. Das siehst du schon. Und das ist, also einen Mitarbeiter neu einzustellen. Also wir haben mehrere Studien gemacht, gemeinsam mit unseren Kunden, kostet im Durchschnitt ein Rehire von einem Frontline Worker kostet also mindestens 12.000 Euro. Und damit kannst du, wenn du da einen Impact auf die Retention hast, hast du natürlich sehr gute, hast einen guten Business Case, ne? Und du siehst schon klar Retention davor, Retention danach, das siehst du schon. Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Business Case. Hast du auch noch so Sachen wie zum Beispiel viele Unternehmen kämpfen auch mit, sie stellen Mitarbeiter ein, die kommen aber nicht zum ersten Arbeitstag, ne? Also diese No-Show-Rate ist zum Beispiel auch ein Riesenkostenpunkt für Unternehmen, weil vor allem du hast damit geplant, dass jemand kommt und dann ist die Stelle nicht besetzt. Na, das ist für ein Unternehmen natürlich eine Katastrophe. Da haben wir auch einen sehr, sehr starken Impact drauf.
Weil ihr sozusagen ab unter Vertragsunterschrift schon die Leute einbindet.
Genau, also wir nehmen die Leute eigentlich von Anfang an mit, ja.
Ja.
Und unterschreibt den Vertrag und ist quasi schon bei uns mit in der App. Und genau, das, ja.
Okay. Ja. Aber jetzt bist du wieder um das Pricing so ein bisschen rumgedodged, ja. Gib uns mal irgendeine Zahl. Also ich meine, ich verstehe ja schon, es ist bei allen ein bisschen unterschiedlich, aber so irgendeine Größenordnung, dass ich ein bisschen mir vorstellen kann, wie euer Business Case. Also am Ende versuche ich ja mitzurechnen, wie viele von solchen Kunden braucht ihr, ja, um dann auch 160 Mitarbeiter zu ernähren und am Ende vielleicht noch ein bisschen Puffer aufzubauen. Ja, oder also ihr habt ja jetzt auch noch eine Finanzierungsrunde gehabt, gar nicht so lange her, also wahrscheinlich müsst ihr auch jetzt noch nicht profitabel sein, aber irgendwann perspektivisch will man das ja mal erreichen. Und ich versuche es einfach für mich immer so einzuordnen, woran muss man glauben, damit der Punkt dann halt kommt.
Hm. Ja, das Pricing startet irgendwie so bei 6-7 Euro pro Mitarbeiter, pro Nutzer und ist natürlich dann mit der Skalierung runter degressiv, runtergehend. Und jetzt, dass ein Bosch mit 400.000 Mitarbeitern jetzt nicht 6-7 Euro zahlt, ist auch klar, ne?
Ist ärgerlich, aber, ne? Ja. Okay, ja, das ist fair. Aber ich meine, wir haben ja jetzt verschiedene HR-Tools hier auch drin gehabt, ne? Also es gibt ja von bis und ich finde es auch immer aus Firmensicht langsam halt auch spannend, ja, wenn du halt dann für jeden Mitarbeiter 60 Tools hast, die alle irgendwie 4-5 Euro im Monat kosten. Das läppert sich dann halt auch irgendwann. Die sind halt alle irgendwie sinnvoll, ne? Und die machen alle auch irgendwie Spaß, aber gibt ja bestimmt schon, gibt schon guten Grund, warum es dann so SaaS-Refis gibt und so, die dann auch da wieder aufräumen müssen. Ja, dass man diesen Tool-Chaos. Aber okay, das gibt mir einen ersten Eindruck.
Wir sind auch Sastrify-Kunde. Sehr, sehr glücklicher Kunde. Okay. Kann man auch sagen. Also, ja.
Ja, ein Grüße gehen raus an Sven. Okay. Der ist ja auch jetzt nach München gekommen, ne? Also ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also zumindest näher als Köln, sag ich mal. Wie ist denn die Corona-Phase gewesen? Also ist Flip ein Corona-Gewinner oder das ist ja schon für ein paar Industrien halt richtig ein Boost gewesen, für andere nicht. Ich sag dir gleich, warum ich frage, aber jetzt frage ich erstmal ohne Hintergrund.
Du hast ein Thema schon angesprochen. Das war, wer hat eigentlich ein Handy? Ne? Also früher den Begriff Handy nutzen wir ja schon gar nicht mehr. Wir benutzen den Begriff Smartphone. Und das, was wir schon vor Covid noch hatten, dass Mitarbeiter halt privat vielleicht nur ein Nokia so ein 3210 noch hatten oder sowas, ein Nicht-Smartphone. Dadurch, dass du während Covid viel QR-Codes und so weiter scannen musstest, hat im Endeffekt inzwischen jeder Mitarbeiter im Endeffekt ein Smartphone. Also die Zahl ist nochmal bedeutend kleiner geworden, was uns da natürlich in dem Punkt auch sehr geholfen hat. Ne? Also da würde ich sagen, die Digitalisierung hat auch im Privaten auch fast jeden erreicht dadurch. Und da waren wir in Deutschland schon hinterher bei anderen Ländern. Ne?
Und das ist witzig. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ich glaube, da denken ganz viele jetzt hier im Podcast gar nicht so drüber nach. Aber du hast vollkommen recht, ja. Wir hatten auch den Nils Engelking von Egodito, der mit QR-Codes da sehr erfolgreich geworden ist in der Zeit. Ja. Aber ja, natürlich, wenn du kein Smartphone hast, ist QR-Code-Scan schwierig. Und dann, das war sozusagen ein Treiber für sozusagen die Hardware-Durchdringung. Ja, dass einfach die Endgeräte bei allen Leuten angekommen sind, hilft euch dann im Endeffekt. Ja, verstanden?
Genau, also wir probieren sehr weit zurück zu unterstützen. Ne? Dass du sehr alt Geräte von unserer Lösung mit unserer Lösung funktionieren, da geben wir uns sehr viel Mühe. Du siehst zwei User-Typen von Mitarbeitern oder Mitarbeitenden auf der Fläche. Das sind die einen, die haben das super neueste Handy. Und es gibt die quasi von der Tochter vom Sohn quasi das Altgerät nutzen und damit auch happy sind. Ne? Und das kann auch mal 5-6 Jahre alt sein. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir da sehr, sehr weit rückwärts kompatibel sind. Aber das hat natürlich eine Grenze. Ne? Wir kriegen keine App auf ein Nokia 3210, kriegen wir nicht zum Laufen. Ne? Also das ist, und das hat Covid schon auch wirklich mit sich gebracht, dass auch da also die letzten Bastionen gefallen sind. Ne? Also du musstest bei der Corona-App irgendwelche QR-Codes scannen und was weiß ich, also solche Sachen halt, ja.
Ja, ich werde deshalb gefragt, weil ihr einen Wettbewerber habt aus Irland, glaube ich, ne? Workvisio heißen die, glaube ich.
Ja.
Warte, ich gucke kurz mal an. Die sind ja gerade an Zoom verkauft worden letztes Jahr.
Workvisio, ja.
Workvisio, ja. So, da haben wir es. Ja. Genau. Workvisio für 250 Millionen an Zoom verkauft worden. Und Zoom ist ja klarer Corona-Gewinner und ich glaube, da war so ein bisschen die Hypothese, dass dieses ganze Remote-Work ja auch dazu führt, dass du als als Unternehmen halt den Zugang zu deinen Mitarbeitern stärker verlierst und die deswegen ranholen willst und dass deswegen halt so eine Mitarbeiter-App durchaus nicht nur Frontline-Mitarbeiter betrifft, ja, sondern immer mehr Unternehmen einfach, weil die Leute einfach viel mehr dezentral arbeiten. Ja, und ich glaube, das war die Investment-Hypothese.
Ja, du sprichst einen guten Punkt an, New Work, Remote Work, ne? Das ist das, was wir eigentlich probieren, auch so ein bisschen zu shapen, ne? Was ist eigentlich New Work für Mitarbeiter auf der Fläche? Das ist, also die Maschine bedient sich halt nicht von zu Hause, ne? Also, und was ist das eigentlich? Und das ist was wir probieren eigentlich mit zu shapen. Und was wir sehen, auch wenn du, also durch Befragungen, durch Studien etc., was wir da stark sehen, das ist der Riesenpunkt ist, was du Mitarbeiter geben kannst. Was Mitarbeitern extrem wichtig ist, ist Flexibilität, ne? Also da kommen so Sachen rein wie Schichtwechsel und solche Sachen sind Sachen, die das kannst du Mitarbeiter auf der Fläche geben, dass der sehr stark wertschätzt. Und was auch ein Wechselgrund ist, ein starker, ne? Also für wenn du Mitarbeiter suchst und einstellen möchtest, Mitarbeitern Flexibilität geben, flexiblere Schichtplanung, aber auch flexibleres Arbeiten an sich. Und das ist der eine Punkt. Und was du schon gesagt hast, ist, wie nimmst du die Mitarbeiter mit? Ne? Also viele von den Unternehmen, bevor sie uns einsetzen, da ist die einzige richtige Informationsquelle, wenn du eine Befragung machst, ist die Betriebsversammlung. Und die Betriebsversammlung ist eigentlich eine Veranstaltung, die vom Betriebsrat geleitet und durchgeführt wird, wo der Vorstand oder die Geschäftsführung mit dabei ist, wenn sie sein möchte oder sollte. Und das sind die eigentlichen Informationsquellen, wenn du sie heute befragst. Ne? Wo kriegst du eigentlich die Infos her? Und das ist, da die Leute mitzunehmen und zu transformieren, das ist eigentlich so unsere Passion, ja.
Ja, beziehungsweise gibt es ja noch einen, der ist LinkedIn, ne? Also hörst du ja auch mal wieder, dass jetzt hier so ein Zetsche, ja, und jetzt Kalenius, dass die halt sehr stark dahin gecoacht wurden, ihr LinkedIn-Profil zu nutzen, um auch Firmenkommunikation zu machen, damit halt einfach diese Infos schneller vom Top-Management bis an alle Mitarbeiter theoretisch rauskommen kann, ja. Jetzt sagst du halt, LinkedIn ist nicht so das Tool für alle Menschen wahrscheinlich und dann ist, also wenn, da gibt's ja wahrscheinlich die Berechtigung für eure App, aber so ist das, ne, also ihr könnt einfach innerhalb von wenigen Stunden so eine ganz Firmenkommunikation vorbereiten und dann über die App an alle rauspushen.
Ja, also das ist die Frage, ne? Also ist der Mitarbeiter, der bei McDonald's arbeitet, ist der auf LinkedIn? Wahrscheinlich eher nicht. Frage Nummer eins. Und die Frage Nummer zwei, möchtest du alle Informationen öffentlich immer sharen? Oder gibt es nicht Informationen, die vielleicht für Mitarbeiter von dir direkt erst hören sollten, bevor es die ganze Welt hört, ne? Und das ist auch so eine Vertrauensthematik, was du oft hast. Die Mitarbeiter misstrauen oft den Unternehmen, weil sie oft Informationen über das eigene Unternehmen aus der Presse bekommen. Und das ist, da verlierst du als Arbeitgeber richtig. Und das ist, also ja, das ist ein riesen Painpointer. Ja. Also
ist ja auch was, glaube ich, was wir hier im Podcast immer wieder hören und auch in allen Managementbüchern, dieses, man muss eigentlich immer mehr kommunizieren, als man denkt, dass man kommuniziert. Man kommuniziert halt eigentlich nie genug. Ja? Also bis so Informationen oder bis ein Strategiewechsel oder sonstige Richtungsänderungen irgendwo mal in allen Ecken der Unternehmung ankommen, dauert halt viel länger, als man sich das selber vorstellt. Deswegen ist, glaube ich, Kommunikation ein Riesenthema. Habt ihr ja, glaube ich, auch aufgebaut. Ich schwenke jetzt mal so ein bisschen um wo kommt ihr her, wo seid ihr, ja, zu wo geht's hin? Ja, ich habe es im Eingangsstatement schon gesagt, 160 Mitarbeiter war meine letzte Zahl. Irgendwie zunächst ist es um und bei noch richtig. Ja, ihr habt jetzt 4 Standorte, hast gesagt, ihr kommt aus Stuttgart, habt dann Berlin aufgemacht, dann noch Köln und London. Die letzte Finanzierungsrunde war auch mit dem Ziel, in die UK zu gehen, also da stärker aus dem deutschsprachigen Raum auch nach England zu expandieren. Sag doch mal so ein bisschen, wie hat das funktioniert und wo siehst du gerade eure Wachstumschancen? Wo geht die Reise hin?
Sehr, sehr gute Frage. Wir sind so 100, ich glaube 170 Mitarbeiter inzwischen mit allem drum dran. Und wir sehen, also vor allem gerade In den USA ein Riesenthema. Wir kriegen viel Inbound aus den USA, sind da noch nicht richtig aktiv, muss man auch zugehen. Das ist aber für uns auch so das, der nächste große Spot, wo wir hinwollen, wo wir einfach sehen, okay, da gibt es einen großen Bedarf. Es ist auch ein spezieller Markt, viel Temp-Staff, also viel temporäre Angestellte über so Temp-Agencies und so weiter. Und da nochmal ein ganz eigener Need quasi entsteht. Und das ist für uns einer der nächsten großen Schritte, die wir mit der nächsten Finanzierungsrunde auch angehen werden oder angehen möchten. Oder wir uns gut vorstellen können, einer unserer Skalierungspfade sein könnte. Gleichzeitig wir arbeiten Tag und Nacht dran, gerade die Nutzungsrate höchstmöglich zu halten und auch diese ganze Nutzer-Experience auf das höchste Level zu treiben. Ne? Also das ist, was unser Ziel ist, weil wir sagen, der Mitarbeiter auf der Fläche, der kennt im Endeffekt WhatsApp, der kennt Facebook, auf WhatsApp tut er mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner schreiben, auf Facebook verkauft er mehr oder weniger seine Autoreifen, jetzt mal ganz ketzerisch gesagt, auf Instagram guckt er sich noch schöne Bildchen an, der hat noch nie eine Kalendereinladung bekommen, ne? Also das ist kein Typ, der E-Mail, keine Persona, die E-Mail schreibt, die komplett strukturierten Arbeitsalltag hat, das haben die nicht, ne? Also da ist das Ziel, das so einfach wie möglich zu gestalten. Und das ist, da tun wir viel, das noch einfacher, noch besser zu machen. Und genau.
Okay, also eines ist ja Internationalisierung. Ja, wenn ich jetzt vom deutschsprachigen Raum in die USA gehe, den größten Markt der Welt, das ist natürlich immer ein Riesensprung. Denken ja auch viele Firmen lange und intensiv drüber nach, inklusive geht ein Co-Founder mit oder wie gehe ich da die Kultur an und so weiter. Ist, glaube ich, ein Bucket für mich. Das andere finde ich jetzt ja eher so Produktverbesserung, was du meinst. Ja, das führt ja nicht notwendigerweise zu Wachstum. Es führt ja erstmal vor allem einfach darum, dass das Kundenzufriedenheit besser ist, also eure Bestandskunden happy sind oder happy bleiben, vielleicht auch ausbauen. Wie sieht es aus mit Customer, mit Revenue Extension? Also geht ihr da bei so einem Rossmann mit einem Trial rein? Die machen erstmal 10 Filialen oder nur NRW und wenn das gut läuft, dann rollen sie es aus oder wie entwickelt sich so ein Account bei euch?
Genau, meistens läuft das genauso. Die fangen mit einer gewissen Filialenanzahl an, gucken, funktioniert das nicht und dann skalieren sie das im Endeffekt auf die ganze Company. Du kannst das relativ einfach, relativ schnell skalieren. Ne? Und das Geschäftsmodell ist eigentlich noch ein schönes, weil es immer weitere Need entsteht. Ne? Also deswegen haben wir eine gute Net Dollar Retention, weil der Kunde immer mehr und immer weiter kauft. Und sich einmal versorgst.
Du kannst halt mehr Mitarbeiter dazu nehmen, aber dann kannst du wahrscheinlich auch in der App einfach andere Tools noch anbinden und dann werdet ihr wahrscheinlich auch da irgendwie dann euer Pricing auch nochmal hochgehen, wenn einfach mehr Funktionalitäten in der App aktiviert werden. Ne?
Genau, auf der einen Seite mehr User, auf der anderen Seite mehr Funktionalität. Und das
ja,
ist das.
Schöne Matrix, ne? Und dann geht der Gesamtrevenue schön hoch. Ja, okay.
Ja.
Ja. Das. Und ja, also USA, was denkst du? Warst du schon mal da? Planst du mal ein Jahr rüber zu gehen? Oder was sagt deine Frau dazu? Also das sind ganz viele Fragen immer.
Meine Frau ist nicht der größte Fan, mein Dackel glaube ich auch nicht, aber ich glaube, das gehört dazu. Ich hätte auf jeden Fall Lust, ich glaube, mein Mitgründer auch. Also wir würden irgendeinen Weg finden, das aufzuteilen. Ne? Also sind dabei, gerade die ersten Überlegungen anzustellen, wie man das machen könnte. Und genau, wir würden auf jeden Fall eine Finanzierungsrunde dafür raisen, um das richtig zu machen. Also das ist ja schon auch eins der Learnings, was hier viele weitergeben. Wenn du USA machst, dann mach's richtig. Und genau.
Genau, und dann noch einen Partner reinholen, der den Markt gut kennt und so weiter, ja. Okay. Ja, also wir haben ja, ich hatte ja die Jenny von Podewils von Liebsam. Ja, im Podcast, die ist ja jetzt auch gerade.
Sind wir auch Kunde? Auch ein sehr gutes
Produkt. Ja, Wahnsinn, das ist ja eine große Familie hier. Ja. Genau, die haben das ja auch entsprechend gemacht. Okay. Also USA verstehe ich. Jetzt hilf mir nochmal so ein bisschen. Vier Offices habt ihr jetzt schon, 160 Mitarbeiter. Wie ist denn dein Alltag? Also wie hast du dich entwickelt von, ich habe mal bei Porsche gearbeitet, habe ein Problem gesehen, dann habe ich angefangen, eine Firma zu bauen, wo ich noch gar nicht genau wusste, wie ich es löse. Und auf einmal, ist ja gar nicht so lange her, ja, sitzt du halt auf so einem auf so einer Firma, wo du ja auch selber 160 Mitarbeiter hast. Sind jetzt noch nicht 2300 Filialen, ist fair, aber ist ja auch eine relativ kurze Zeit. Und wie fühlt sich das an?
Ist eine gute Frage. Also, was mich extrem überrascht hat, durch wie viele Phasen ein Unternehmen eigentlich geht. Ne? Also die Wachstumsphasen 0 bis 10 Mitarbeiter, 10 bis 30, 30 bis 50, 50 bis 70 und dann 100 plus und 150. Das ist extrem spannend, weil der Job, den du hast, sich sehr weiterentwickelt und das auch in der Geschwindigkeit. Ne? Das ist auf der einen Seite ist das eine sehr stressige Zeit, weil es ändert sich alles die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite wächst du natürlich persönlich auch mit. Aber das ist auch, warum ich so jungen Leuten auch sehr nahelegen würde, geht zu einem Startup, geht zu einer Firma, wo sich viel ändert, also sowohl im Positiven als auch im Negativen, weil da gibt es immer Wachstumspotenzial, ne? Also, und das ist auch die Value Proposition, meiner Meinung nach, die man als Startup oder als Scale-Up eigentlich jungen Leuten gegenüber haben sollte, tut sich bei uns viel, deswegen kannst du auch viel Verantwortung übernehmen und deswegen kannst du auch viel wachsen. Ne? Und das ist so Teil meines Onboardings mit allen neuen Flipsern, wie wir sie nennen. Auf der einen Seite zu sagen, das wird der härteste Job, den ihr hattet, aber auch der beste, den ihr hattet.
Also es gilt ja auch für dich selbst, hast du ja gerade so ein bisschen angedeutet. Ja, es ist irgendwie stressig und so, aber also ich nehme das jetzt so wahr, als würdest du von diesem Druck, dass du dich auch selber weiterentwickeln musst, ja, irgendwie positiv irgendwie Energie schöpfen. Ja, das ist, glaube ich, ja ganz wichtig, weil wenn man jetzt eine Firma aufbaut, ich glaube, die Phasen, die du genannt hast, die würde ich mitgehen. So, ne? Und gibt ja auch Leute, die dann einfach sagen, so bei 30 oder bei 50, so, nee, jetzt bin ich zu weit weg vom Produkt oder ne, jetzt mache ich zu viel People-Management, ja, oder muss jetzt irgendwie anfangen hier mit PR und wie ne Eigenbrand oder Internationalisierung, sagt auch nicht jeder, habe ich Bock drauf. Ja? Also unterschiedlichste Dinge. Und ich glaube, nicht jeder Mensch kann so eine Firma wie Mark Zuckerberg von 0 auf 20.000 Mitarbeitern irgendwie aufbauen. Das erfordert, glaube ich, auch viel Dynamik bei dir selbst. So, wo ist denn aktuell vielleicht so Gegenwind oder Hurdles oder Pain, den du hast? Ja? Was sind Dinge, die dich nerven oder an denen du gerade arbeitest?
Das ist, glaube ich, also ich glaube, das ist auch so eine Grundanspruchshaltung. Ne? Was gesagt hast, du musst der Typ dafür sein. Und das macht, ich glaube, wenn dir das Spaß macht, Herausforderungen, und das ist das, was mich sehr stark antreibt. Ne? Ich glaube, von meinem Persönlichkeitsprofil passt meine Rolle da ganz gut. Dann auf der einen Seite kann alles immer besser sein. Ne? Also du guckst in jeden Bereich, du guckst an und denkst dir, okay, wir könnten noch das machen, das müsste doch geiler sein und so weiter. Also auf der einen Seite hast du das, was extrem, also was mich persönlich sehr antreibt, ne? diesen Drang zur Exzellenz in den Bereichen und in den Prozessen. Und das ist das ist das, was mich eigentlich jeden Tag antreibt, was ich so spannend finde. Ja?
Also vielleicht formuliere ich es anders. Also was hat dir denn, ich glaube, so viele von den Leuten, die zuhören, haben ja auch eine Firma vielleicht mit 20, 30 Mitarbeitern. So, was hat dir in der Phase von 30 bis jetzt 170 ein, zwei Beispiele, die richtig geholfen haben, da so mal den nächsten Sprung zu gehen? Hattest du einen Coach, hattest du einen Mentor, hast du irgendwo, weiß ich nicht, ein Buch gelesen, warst du bei einem Inspirational Speaker?
I don't know. Inspirational Speaker halte ich jetzt wenig von, aber kann für gewisse Sachen auch in Ordnung sein, aber ich hatte diverse Hilfe von Coaches bis, also was ich getan habe, was sehr gut funktioniert hat, wir haben uns, als wir in die Seed-Runde gemacht haben, quasi, wir holen uns immer einen Unternehmer, der eine Stufe über uns ist, mit ins Boot. Damals den Florian Buzin mit ins Boot, geholt, der Starface gegründet hat, der schon weit über 100 Mitarbeiter hatte, aber jetzt noch keine 5000. Ne? Also die Probleme, die wir hatten, waren irgendwie relatable. Und damit konnten wir viele Learnings ziehen, gleichzeitig natürlich auch Coaching. Meine Frau, die würde ich auch als Coach mit einordnen. Und das hat in den verschiedensten Phasen gehabt und auch viele andere sehr clevere Leute, die uns sehr gut gewillt waren und gute Tipps gegeben haben. Ne? Also einer der einer der Tipps, zum Beispiel von Felix Eiser, der Regiohelden gegründet hat, der hat mal gesagt, entweder hast du ein Unternehmen weit unter 50 Mitarbeiter oder weit über 50 Mitarbeiter. Ist ein sehr, sehr guter Tipp, weil das ist für dich, für deine Rolle, sich da so enorm ändert. Du mit 50 Mitarbeiter, du hast noch keine richtigen Strukturen, und du hast noch kein richtiges Management unter dir. Gleichzeitig schreit jeder danach. Das ist also 50 Mitarbeiter ist eine sehr schwierige Unternehmensphase, ne? Das auch zu verstehen, wo ist man denn, ne? Und Leute, die das widerspiegeln, die das schon durchgemacht haben, die einem helfen und sagen, okay, hey, und die das einordnen können für dich, das ist sehr, sehr wertvoll. Und da müssen wir schon, da bin ich sehr, sehr dankbar. Da haben wir viel Input von vielen guten Leuten bekommen und die auch viel gut will im Endeffekt. Das ist auch einer der Gründe, wir machen, in Stuttgart gibt es gerade den Match VC, also das ist ein Stuttgarter VC-Fund, der hier gegründet wird, wo ich auch probiere, ein bisschen mit zu supporten, um da einfach auch dem baden-württembergischen Netzwerk ein bisschen was zurückzugeben, weil ich davon auch schon sehr profitiert habe.
Ja, ja, das ist super. Ja, ich glaube, am Ende ist es ja das, was wir mit Artist auch versuchen mit der Community, ja, dass du halt Gründer zusammenbringst, damit, genau wie du sagst, ein Gründer sozusagen von einem anderen Gründer, Gründerin lernt, der die halt irgendwie genau diese nächste Phase halt gemeistert hat. Na, nicht 10 weiter, sondern irgendwie eine weiter. Und dafür musst du halt einfach, deswegen versuchen wir auch im Podcast die Phasen so ein bisschen transparent zu machen. So, wo bist du, damit jetzt auch die anderen halt hören, wo muss ich mich orientieren? Bin ich jetzt irgendwie weiter als Benedikt oder bin ich auf dem Weg dahin und rufe ich den mal an, weil ich jetzt gerade irgendwie von 100 auf 160 gehen will, ja, oder weil ich auch gerade nach Amerika, das ist ja total hilfreich. Da lass uns da in Kontakt bleiben, weil wir werden mit unserer Tour, Artist on Tour, bestimmt auch mal in Stuttgart vorbeikommen, ja, und dann da im Endeffekt so ein Netzwerk-Event machen und dann bist du da ja bestens vernetzt, habe ich jetzt rausgehört. Du hast eben so schelmisch den Dackel erwähnt, ja. Ich wollte da noch drauf eingehen. Ist das sowas, hilft dir das auch? Gehst du dann mit dem Hund spazieren und hast dann mal so eine halbe Stunde Ruhe, um mal deine Gedanken zu sortieren? Oder hast du die AirPods drin, hörst Podcast oder telefonierst die ganze Zeit, während der Hund irgendwo hinterm Busch muss und dann ist das Thema durch?
Nee, ich bin da ein großer Fan von Ruhe. Also gerade gestern, was ich meistens mache, ist, ich gehe nachts noch joggen. Hinter meinem Haus habe ich einen Wald und zwinge den Dackel mehr oder weniger mitzugehen. Das ist immer eine Riesendiskussion. Das dauert auch immer 10 Minuten, bis man dem klar gemacht hat, dass es jetzt rausgeht, obwohl es nicht der perfekte Sonnenschein ist. Genau, also das ist aber absolute Ruhe und nur der Wald, der Dackel und ich, das tut sehr gut, ja.
Das tut gut, ne? Okay, verstanden. Bevor ich zu unserer Restaurantfrage komme, vielleicht so abschließend, so wo siehst du Flip in 2 Jahren, wenn du jetzt das Rad vordrehen kannst? Wo würdest du euch gerne sehen? Sagen wir es mal so.
Also, wenn du mich fragst, glaube ich, als absoluter Vorreiter in der HR und Kommunikationswelt und als Marke und als Brand, die als Vorreiter bekannt ist, aber die auch Millionen von Menschen quasi jeden Tag empowert. Und wir haben 80% der weltweiten Mitarbeiterschaft, das sind Deskless Worker. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns und wir sind auch nicht hier, um irgendwas Mittelmäßiges zu machen. Also.
Okay. Jetzt der Anspruch schimmert durch zwischen den Zeilen. Du hast ja auch eben das Wort Exzellenz irgendwie verwendet. Das finde ich gut. Ihr habt ja auch Unternehmenskommunikation oder eine Kommunikationsabteilung aufgebaut, glaube ich, intern. Ist es dann auch ein strategischer Move, dass du sagst, okay, wir sind jetzt groß genug, wir können uns jetzt auch mal so ein bisschen Kommunikation leisten, um halt die Story auch weiter nach außen zu tragen?
Also ich glaube, wir müssen das auch vorleben, ne? Also das ist das ist der eine Punkt. Ich glaube, wir müssen selber sehr exzellent sein in Kommunikation, in HR-Team. Und das ist auch für uns eine Herausforderung. Das ist so. Da gut sein. Und das ist schon, ist auch so ein der Tipps, die ich bekommen habe. Mitarbeiter 100 ist eine Kommunikationsexpertin oder Kommunikationsexperte. Und das war ein sehr wertvoller Tipp auch. Das einfach, im Endeffekt, um das einfach vorzuleben, aber auch, weil du natürlich da in der Phase bist, wo du auf der einen Seite neue Manager eingestellt hast, aber auch Mitarbeiter aufgebaut hast oder Mitarbeiter, die quasi im Endeffekt eine leitende Rolle inzwischen übernehmen, die teilweise extrem gute Coder sind, extrem gute Experten in ihren Fächern, aber jetzt nicht die großen Kommunikationsexperten, ne? Und die mitzunehmen da auf dem Weg und die an die Hand zu nehmen, ist in der Phase ein sehr, sehr guter Rat gewesen, den ich bekommen habe. Und deswegen haben wir uns da eine Kommunikationsabteilung aufgebaut. Die wird inzwischen noch durch eine externe Agentur noch zusätzlich unterstützt. Aber das war, glaube ich, auch im Nachhinein eine sehr wertvolle Entscheidung. Ja.
Okay, super. Ja, dann nehmen wir den doch auch noch mit. Mitarbeiter 100 ist ein Kommunikationsmitarbeiter. Ja, perfekt. Ja. Wir kommen so ein bisschen ans Ende unserer Zeit, deswegen schließe ich ab mit einer, ich mache noch die Standardfrage vorab, ja. Was ist jetzt ein Thema, was ich nicht angerissen habe, über das du gerne hättest reden wollen? Also habe ich was vergessen oder möchtest du von deiner Seite noch was erwähnen, wo wir jetzt nicht reingegangen sind?
Nicht unbedingt. Ich habe noch den Rat bekommen, Mitarbeiter 7. Sollte ein Recruiter sein. Eine schnell wachsende Company. Das ist ein Punkt, da denke ich oft drüber nach. Wir haben
damals, war es nicht bei euch, ja?
Nee, war es nicht.
Ja. Das sind die Tipps, die man hört, nicht macht und an die man sich dann lange erinnert. Ja,
genau.
Du würdest den Tipp jetzt nochmal weiter unterstreichen, ja?
So im Nachhinein möglicherweise, ja.
Okay. Ist Recruiting einfacher geworden oder schwieriger bei euch? Also wie fühlt es sich bei euch konkret an?
Ich glaube, das sind rollenabhängig, ne? Also wir kriegen auf 160 Leute, wir haben jetzt, glaube ich, letzten Monat 1600 Bewerbungen bekommen. Ne? Also das ist, ist jetzt nicht alles die Top-A-Kandidaten dabei, ne? Aber wir kriegen viele gute Bewerbungen, aber es hängt ein bisschen, es sind rollenspezifisch, ne? Also das ist, wir haben eine sehr extrem gute Entwicklungsabteilung, einfach mit auch, glaube ich, machen da sehr coole Sachen. Da ist es relativ einfach, gute Entwickler einzustellen zum Beispiel. Da, wo sich viele Firmen eigentlich bei uns im Umkreis auch schwer tun, haben wir weniger mit Probleme. Aber zum Beispiel auch Product Owner einzustellen, ist eine schwierige Thematik, ne? Weil du, also zumindest in der Stuttgarter Region, das ist in Berlin ein bisschen einfacher, aber ein Product Owner, der bei einem großen OEM arbeitet, der hat eine ganz andere, das ist ein anderer Job wie bei uns, ja. Product Owner zum Beispiel, ne? Und das sind deswegen, aber ein sehr guter Entwickler, der davor bei Daimler gearbeitet hat, der kann auch bei uns arbeiten. Deswegen, da haben wir vielleicht einen Standardvorteil hier in der Region, gerade bezogen auf Entwickler, weil es gibt nicht so viele SaaS-Software-Entwicklungsprodukte in Stuttgart.
Also oder in der ein Region. Bisschen fresher, ne? Einfach, genau. Also ihr habt da ganz coole Firmen, aber die sind eher ein bisschen alt eingesessen und dann habt ihr jetzt halt so ein bisschen frischen Wind da reingebracht in die Region und das verstehe ich. Aber wahrscheinlich seid ihr deswegen ja auch in Berlin und in Köln, um halt sozusagen die anderen Needs dann abzugreifen, ja.
Genau, du kannst bei uns in Köln, Berlin, London anfangen, ist uns egal. Das haben wir im Endeffekt für die Mitarbeiter gemacht. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Und du siehst schon so die Trends, wo Köln eher Sales- und Marketing-lastig und Ding. Also das ist schon spannend.
Ja. Ja. Okay. Du kommst viel viel durch die Welt. Wir machen immer so einen kleinen Founder-Tipp für Restaurants oder eine Location, wo man gutes Essen kriegt, ja, was du hervorragend findest, was aber vielleicht nicht jeder kennt. So der Benedikt Ilk Spezialtipp.
Was nicht jeder kennt, da machst du es schwierig. Aber es gibt in Berlin gibt's das Restaurant Brasserie November. Das ist mein absolutes Lieblingsrestaurant. Ja. Das ist eine japanisch, teilweise schwäbisch, teilweise Hausmannskost vermischt mit asiatischen Sachen. Also ganz abgefahren, aber extrem, extrem empfehlenswert.
Im Winskiez, kenne ich. Ja, war ich nicht
lange her. Zählt das, wenn du es schon kennst, weil du gesagt hast, du musst.
Alles gut, ich unterstreiche das. Nehme ich gerne in die Shownotes, ist ein sehr guter Laden. Ja, finde ich gut. Ich habe ja nicht gesagt, aus welcher Stadt, und Berlin ist ja für mich einfacher hinzukommen. Insofern, danke dir für den Tipp, danke dir für alle Tipps, vor allem für deine Zeit, und wir drücken die Daumen, ja, dass Flip da mehrere Millionen Leute glücklich macht, ja, und stärker einbindet. Das hilft ja allen am Ende. Und genau, dann sehen wir uns, wenn wir mit der Tour nach Stuttgart kommen oder in Berlin auf dem Summit.
Ja, meine Lieben, das war's schon wieder mit dem Podcast. Ich mach's kurz. Es ist April. Am 19.04. ist unser großes Artist Circus Tech Sales Festival. Da sind wir ordentlich eingespannt, und da werde ich jetzt auch weiter dran arbeiten. In dem Sinne, eine hervorragende Woche, guten Start in April, und für alle, die da sind, ich freue mich, euch dann in Berlin zu sehen. Macht's gut.